Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Verfasste Wilhelm Hauff ein Märchen. Hier sehen wir ihn. Das Märchen hieß Das kalte Herz. 1924 hat man den Stoff zum ersten Mal verfilmt und 1950 erschien dann in der DDR ein Film. Und dieser Film, der lief ganz oft im Fernsehen, vor allen Dingen rund um Weihnachten. Du nickst, ja. Ehemalige Ostzonenleute. Ja. Ich habe den mehrmals gesehen und dieser Film hat mich beeindruckt. Worum geht's? Es geht sozusagen um so eine Art Klassenkampf. Es gibt einen Holzköhler, der stellt Holzkohle her. Das war so der niedrigste Beruf, den man haben konnte. Und dann gibt's alle anderen. Und dieser Mensch kommt irgendwie auf keinen grünen Zweig, der wird gemobbt und verliebt sich aber in die schöne Lisbeth. Der mittellose Peter sucht aus Liebe zu der schönen Lisbeth, die aus Gubenhause stammt, einen Weg, um reich zu werden. In seiner Verzweiflung lässt er sich auf einen Pakt mit dem diabolischen Holländer Michel ein, der ihm anstelle seines Herzens einen Stein in die Brust setzt. Befreit von jeglichem Mitgefühl gelangt Peter schnell zu Reichtum und Ansehen. Und jetzt kommt das Dramatische. Doch Lisbeth erkennt ihren einst so gutmütigen Peter in dem skrupellosen Geschäftsmann nicht mehr wieder und stellt sich gegen ihn. Um Lisbeth zurückzugewinnen, muss Peter um sein Herz kämpfen. Er muss das steinerne Herz, was er jetzt in seiner Brust hat, was ihn skrupellos macht, wieder eintauschen gegen sein originales Herz. Nur kriegt das mal zurück, wenn der Holländer Michel damit abgezogen ist. Die Botschaft ist offensichtlich noch aktuell, denn 2016 wurde dieser Film neu verfilmt, teilweise sogar im Bergischen Land, also hier bei uns in der Nähe von Wuppertal und immerhin mit Moritz bleibt treu in einer bedeutenden Nebenrolle, nämlich als Holländer Michel. Und ich kann mich an eine Szene in diesem Film, diesem DDR-Film noch gut erinnern, wo der Peter sein echtes Herz abgibt. Das pocht so, puff, puff, wie so ein Herz pocht. Und dann kriegt er von dem Holländer Michel einen kalten, grauen Stein. Und er kriegt dieses Herz eingesetzt und ist fortan ein ganz anderer. Das Gute ist, dass er dann irgendwann selber daran verzweifelt, weil er merkt, dass seine Frau oder seine Geliebte ihn gar nicht wegen seinem Geld und wegen seinem Erfolg haben wollte, sondern sie wollte ihn wegen seinem guten Herzen haben. Und deswegen kämpft er und bei dem Kampf um sein Herz kommt dann eine zweite Sagengestalt, das Glasmännlein, und hilft ihm, sein Herz zurückzukommen. Ein Märchen. Wir gucken uns mal den Trailer an von dem 2016er Film. Den sehen wir jetzt mal hier. Dramatisch. Ich will mein Herz zurück. Ein Märchen. Aber die Botschaft dieses Märchens ist schon gut. Man kann sein kaltes Herz, wozu man irgendwie durch irgendwelche Umstände gekommen ist, erneuern lassen, zurückbekommen. Und ich habe gedacht, das, was in diesem Märchen vorkommt, und Märchen enthalten ja immer so eine Art kulturelle Wahrheit, das ist in der Bibel schon tausende Jahre vorher aufgeschrieben worden. Dass Gott uns als Menschen ein neues Herz geben will. Nicht durch irgendein Glasmännchen oder irgendein Holländer Michel, den man im Wald trifft, sondern weil Gott selbst unser Herz erneuern möchte. Durch Jesus Christus, durch den, der für uns gestorben ist, dessen Herz für uns hat aufgehört zu schlagen und wieder zum Leben erweckt wurde. Sein Heiliger Geist kann das Herz von Menschen verändern. ohne Operation, durch Erneuerung. Und vielleicht habt ihr schon mal im Flur gesehen und mittlerweile nicht mehr, weil es schon ein Jahr dann steht, die aktuelle Jahreslosung 2017, die sagt das ja. Wo Gott das verspricht, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt, das schlägt. Das ist die Botschaft vom Propheten Ezekiel, in diesem Fall 400, 500 vor Christus an sein Volk in der babylonischen Gefangenschaft, wo das Volk lebt und Gott es bestraft hat, weil es seine Anweisungen ignoriert hat, weil ihr Herz kalt geworden ist gegenüber Gott, gegenüber den Armen im Volk, gegenüber den Schwachen im Volk, gegenüber den Mitbruder, die Mitschwester. Es lebt in Gefangenschaft und Gott gibt ihnen eine Verheißung, sagt, eines Tages, da werde ich euch rausholen aus dieser Situation, und das Entscheidende an dieser Situation ist, dass ihr ein neues Herz bekommt. Ein kaltes Herz kommt raus, das Herz aus Stein kommt raus und ihr kriegt ein neues Herz. Wie ist das mit dir? Ist dein Herz gut? Schlägt das gut? Warmherzig oder kaltherzig? Willst du vielleicht ein neues Herz haben? Offen, herzlich, Gastfreundschaft. Ich? Wir? Oder mit Ausrufezeichen. Ja, klar, wir sind offen, wir sind herzlich. Wir sind gastfreundlich. Heute geht es um unser Herz, um dein Herz, um mein Herz. Und ich habe dazu eine Thesenpredigt vorbereitet. Das kann man ja gut im Jahr der Reformation machen. Da kann man ja einfach auch mal so ein paar Thesen raushauen. 95 Thesen zum Thema Herzlichkeit. Ihr merkt schon, die Predigt dauert ein bisschen länger heute. Keine Sorge, ich habe nur 4 mitgebracht. 4 Thesen zum Thema Herzlichkeit. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir immer wieder eine neue Reformation des Herzens brauchen. Dass unser Herz immer wieder nach Erneuerung verlangt und Erneuerung braucht. Steigen wir sofort ein. These 1. Herzlichkeit ist eine Option. Wer würde dieser These zustimmen? Herzlichkeit ist eine Option. Bisschen, vielleicht 20%. Wer würde sagen, das stimmt nicht? Ich bin dagegen. 1, 2, 3, 4. Okay, der Rest enthält sich. Mal gucken, was ihr nachher sagt. Ich führe mal diese These aus. Ich glaube, dass diese These stimmt. Sonst hätte ich sie ja nicht aufgestellt. Herzlichkeit ist eine Entscheidung. Ich entscheide mich, ob ich jemanden warmherzig begegne oder kaltherzig begegne. Das ist eine Entscheidung von mir, ob ich jemanden die Hand schüttle oder nicht, ob ich jemanden umarme oder nicht, ob ich meinem Kind zum Beispiel herzlich begegne oder nicht. Das entscheide ich doch, bevor ich es tue. Und ich kann mich so oder so entscheiden. Ich kann mich entscheiden, Mitleid zu zeigen, also mit jemandem mitzuleiden in einer schwierigen Situation. Oder ich kann sagen, das lässt mich kalt. Ich habe genug, ich will das nicht mehr. Das ist meine Entscheidung. Sicher, es spielt auch immer die Kultur eines Volkes oder eines Landstriches eine Rolle. Aber in jeder Kultur und in jedem Landstrich gibt es Formen, die entweder Herzlichkeit ausdrücken, Warmherzigkeit oder eben Kaltherzigkeit. Das gibt es auch im Oberbergischen. Da gibt es immer Formen, die etwas ausdrücken und etwas nicht ausdrücken. Was in einer anderen Kultur dann vielleicht ganz anders aussieht. Dann sagen wir, die Leute sind herzlicher, muss aber nicht unbedingt sein, die haben nur eine andere Kultur, ihre Herzlichkeit auszudrücken oder auch ihre Kaltherzigkeit, weil man kann manchmal auch Kaltherzigkeit hinter aufgesetzter Herzlichkeit verstecken. Also glaubt mir oder nicht, ich glaube, dass wir alle die Wahl haben, wie wir unserem Nächsten begegnen. Sonst würde Gott das ja auch nicht anordnen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist ja, wir sollen das machen, wir können es also auch nicht machen. Wir können uns entscheiden, ob wir das tun oder ob wir das nicht tun. Wir sind ja nicht willenlos. Du entscheidest, ich entscheide und deswegen stimmt die These. Herzlichkeit ist eine Option. Sollen wir nochmal abstimmen? Nee, das wäre, machen wir nicht. Ne? Aber ihr könnt nochmal weiter darüber nachdenken. Meine zweite These lautet, Herzlichkeit ist in der Gemeinde keine Option. Hä? Ist jetzt Gemeinde was anderes? Kann man da jetzt nicht mehr selber entscheiden? Oder das widerspricht doch der ersten These. Ja, wir stimmen jetzt nicht ab. Brauchen wir nicht. Ja. Wie ist das jetzt zu sehen? Ja, ich meine, das ist ja das Tolle an Thesen. Ne, Thesen kann man einfach mal so raushauen. Ne, die sind so scharf, die sind so spitz, die müssen nicht so ganz passen. Und das provoziert ja gerade. Auf der einen Seite ist Herzlichkeit eine Option, aber innerhalb der Gemeinde ist das keine Option. Komisch. Gerade als Christ kann ich doch frei wählen. Das stimmt. Aber trotzdem ist für Menschen, die Jesus nachfolgen, Herzlichkeit keine Option, weil sie uns nämlich geboten ist. Bei aller Freiwilligkeit der Nachfolge ist Herzlichkeit eine natürliche Reaktion auf die Liebe, die wir durch Jesus erfahren haben. Diese Liebe geben wir weiter an andere Menschen und die drückt sich in Herzlichkeit aus. Ich habe mal ein paar Bibelstellen mitgebracht. Nach Luther hier. Epheser 4, Vers 32. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Das ist eine Anweisung an die Gemeinde in Ephesus, auch an uns. Seid aber untereinander freundlich und herzlich. Oder Kolosser 3, Vers 12. So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und ertrage einer dem anderen und vergebt euch untereinander. Wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Also wir merken, Herzlichkeit, das hängt immer mit anderen Dingen zusammen, ja, mit Freundlichkeit zum Beispiel oder auch mit Erbarmen. Hier merkt man auch, dass Herzlichkeit was mit Vergeben zu tun hat. Das kommt ja in beiden Versen zum Ausdruck. Vergebt einander. Und dann merken wir, boah, wie schwer das ist, jemanden zu vergeben. Vielleicht auch noch jemanden, der gar nicht einsieht, dass er mir was Schlimmes angetan hat. Das ist ja dann noch schwieriger. Wenn jemand kommt und sich entschuldigt, dann kann man ja großzügig vergeben. Aber wenn jemand nicht kommt, weil er gar nicht gemerkt hat, dass er mir auf die Füße getreten ist, dann ist es ja noch schwieriger. Einseitige Vergebung. Das bedeutet ja auch, dass ich nicht mehr nachtragend bin. Es gibt ja Menschen, oder sagen wir mal, wir alle sind ja fähig, Dinge, die uns zugestoßen sind, 20, 30, 40 Jahre jemanden nachzutragen. Das heißt, der kommt durch die Tür und ich gehe dann mit der ganzen Schuld, dann gehe ich dem hinterher. Das haben wir kultiviert, das haben wir voll drauf. Wir können nachtragend sein. Und vielleicht erinnert ihr euch an die Predigt von Stefan Vatter. Der hatte so ein Bild, da war so ein Mann, der hatte so einen Rucksack auf. Und in dem Rucksack waren schwere Steine drin. Und da waren Lasten drin, die einfach so zum Leben dazugehören, die Gott uns zumutet, die Gott uns auferlegt. Und das war auch alles in Ordnung. Und es gab auch Lasten, die gehören so zum normalen Vorgehen. Aber dann gab es in dem Rucksack, den er da aufgemalt hatte, auch ganz viele Steine, die haben wir uns da selber reingepackt. Ne? Und die tragen wir seit 30 Jahren hinter uns her. Und wir gehen immer krummer, immer gebeugter und verlieren immer mehr Lebensfreude und werden immer kaltherziger. Und die Steine müssen wir endlich rauswerfen, damit unser Herz nicht mehr so beschwert ist. Man muss sich ja nicht jede Last aufs Herz legen. Das ist eine Entscheidung. Es ist keine Entscheidung zu sagen, nee, ich mach das nicht. Ich bleibe bei meiner Kaltherzigkeit. Ich trage nach, ich vergebe nicht. Das ist eigentlich keine Option innerhalb der Gemeinde. Oder zweite Stelle, herzliches Erbarmen. Ja, Erbarmen aus Herzlichkeit gegenüber den Armen, den Schwachen, den Hungernden, aber hier natürlich im Rahmen der Gemeinde, im Rahmen der Gemeinde von Kolossee. Das sagt er ja zu einer Gemeinde, Leute, die immer zusammenkamen. Herzliches Erbarmen gegenüber dem Bruder und die Schwester in der Gemeinde. Dazu gehört Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und jetzt kommt's, und den anderen ertragen. Ja, vergeben. Und ich habe mir gedacht, boah, was für eine Herausforderung für eine Mehrgenerationengemeinde, die schon 95 Jahre alt ist. Also für uns. Boah, man kennt sich doch schon so lange. Ja, und je länger man Leute kennt, ne, desto mehr muss man die ertragen. Das ist ja so. Ja, vor allen Dingen die, die man sich nicht ausgesucht hat. Das ist ja bei Geschwistern in der Regel so. Freunde, da geht's, aber Geschwister. Und dann fährt man die zusammen in einem Gottesdienstraum und dann sollen die sich ertragen, möglichst lange. Ja, über Generationen. Das ist eine echte Herausforderung. Das ist nicht einfach. Und da hatten die ersten Christen schon Probleme. Mehrgenerationengemeinde, das sind wir ja. Das ist ja was ganz Besonderes. Das ist auch eins der kompliziertesten Gemeindemodelle meiner Meinung nach. Dass du Generationen zwischen 0 und 95 zusammen in einen Gottesdienst packst und jetzt sagt, jetzt singt mal, so dass es allen Spaß macht. Ja? Das geht doch gar nicht eigentlich. Ja? Geht. Machen wir schon immer, ja, seit 95 Jahren und werden wir auch weitermachen. Die sich sonntags treffen, die miteinander arbeiten in Arbeitskreisen, ja, die sich ertragen. Ich ertrage deinen schlechten Musikgeschmack, ja, und du erträgst vielleicht das englische Lied, was du gar nicht verstehst. Das ist eine Herausforderung und dazu gehört Herzlichkeit. Herzlichkeit gehört dazu. Das geht. Und vor allen Dingen in so einer Gemeinde wie unsere, ja, wo man sich so lange kennt, da, weißt du, ich kenne doch Bruder X den Bollerkopf, der schon wieder. Oder Schwester Y die Bremserin. Oder Pastoralreferenten Z, der immer einen auf Motor macht und Veränderung will. Wir kennen uns doch alle. Wir kennen doch sogar unsere Kinder. Das ist der Sohn von dem. Das ist die Tochter von der. Ha, in der Familie, ja, ja, typisch, die schon wieder, ja. Oder wir kennen die Eltern, ne? Ha, ja, sein Vater ist genauso, ja, ne? Ja, das ist eine Herausforderung, Freunde, ja. Aber es ist auch irgendwie schön, ne? Und wenn wir es schaffen, uns in dieser Situation herzlich zu ertragen, und das tun wir ja in aller Regel, dann erleben wir eine schöne Gemeinschaft, eine offene, herzliche Gemeinschaft, die andere anzieht, ja, und wo die Bibel davon sagt, dass Leute da drauf gucken und denken, ey, das geht doch gar nicht, ja, das geht doch gar nicht, doch geht, ja, weil wir alle einen Herrn und einen Vater haben im Himmel. Gott mutet uns diese Herausforderung zu und sagt, geht herzlich miteinander um, vergebt, erbarmt euch einander, seid freundlich. Gemeindefamilie zu leben, ist manchmal gar nicht so einfach. Junge und Alte loben den Herrn gemeinsam, warmherzig, offenherzig, spendabel, unterstützend, wertschätzend, helfend, herzlich. Gott sei Dank für die Gemeinde. Herzlichkeit ist in der Gemeinde keine Option. Sie ist uns geboten. Damit komme ich zur These 3. Unser Herz darf sich nicht verschließen gegenüber den Armen und Schwachen. Könnte man auch wieder abstimmen, aber was bringt, da kann ja gar keiner was gegen sagen. Das ist ja erstmal grundsätzlich richtig, so als Christ. Aber was ist denn mit dem ganzen Missbrauch? Da gibt es doch Leute, die ziehen sich eine Sozialleistung nach der anderen an den Land, unberechtigterweise. Ja, oder was ist denn mit den Leuten, die sich in der Tafel das Essen holen und das Geld sparen und anschließend am Zigarettenautomaten sich die Kippen ziehen? Das geht doch nicht. Stimmt, das geht auch nicht. Ja? Aber da ist nicht meine Zuständigkeit. Meine Zuständigkeit als Christ ist es, den Armen zu helfen. Die Zuständigkeit des Staates und der Gesellschaft ist die Kontrolle. Ich bin nicht zum Kontrollieren eingestellt worden. Ich kenne kein Gebot in der Bibel, wo steht, Gebot Nummer 11, achtet darauf, dass euch niemand über den Tisch zieht. Kenne ich nicht. Ja? Sondern im Gegenteil, immer sage ich, freigebig, herzlich, haut raus. Ich gehört doch sowieso nicht euch. Kommt doch alles von Gott. Kriegst du doch alles wieder. Haut raus. Und natürlich muss man Missbrauch abstellen. Und das macht der Staat ja auch und versucht das auch. Aber wir sind aufgefordert, freigebig zu sein. Auch wieder ein paar Bibelstellen. Apostelgeschichte 4,34. Wenn wir die erste Gemeinde sehen, die erste Gemeinde kümmerte sich um die Armen und Schwachen in ihrer Gemeinde. Markus 10,21, da kommt der sogenannte reiche junge Mann zu Jesus, der reiche Jüngling, und sagt: Hier, alle Gebote gehalten, alles super und so. Und Jesus sagt: Boah, super, top, ne? Nur noch eine Sache hier, du bist so reich, verkauf alles, gib's den Armen. Ja, das ist ja jetzt nicht nur eine Anweisung, in Anführungsstrichen, für diesen Mann, sondern das ist ja eine Grundhaltung im Reich Gottes, dass wir von unserem Überfluss, den wir haben, abgeben und die Armen unterstützen und die Schwachen. Das ist ja ein Zeichen des Reiches Gottes, dass wir das machen. Das überlesen wir so oft. Naja, das galt für den. Ja, naja, so würde ich das nicht so sehen. Das galt auch für den, aber es gilt auch für uns. Oder Jakobus 2, Vers 15. Nehmt einmal an, bei euch gibt es einen Bruder oder eine Schwester, die nichts anzuziehen habt und hungern müssen. Was nützt es ihnen, wenn dann jemand von euch zu ihnen sagt: Ich wünsche euch das Beste. Ich hoffe, dass ihr euch warm anziehen und satt essen könnt. Aber er gibt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Genauso ist es auch mit dem Glauben. Wenn er allein bleibt und aus ihm keine Taten hervorgehen, ist er tot. Also Jakobus macht deutlich, Glaube erfordert Werke. Und genauso ist es so, wir können nicht jemanden, der friert, irgendwas wünschen, dass es ihm warm ist, sondern wir müssen ihm auch den Mantel reichen. Das ist unsere Aufgabe. Und wenn wir diese Texte zusammennehmen, dann stellen wir fest, dass wir gerade innerhalb der Gemeinde, innerhalb der Glaubensgeschwister uns gegenseitig unterstützen sollen. Das ist die erste Pflicht, anderen Christen, die arm und schwach sind, zu helfen. Von uns allen. Und heute denken wir Gemeinde und Kirche in einer globalisierten Welt ja nicht mehr nur lokal. Der Leib Christi ist ja weltumspannt. Und deswegen ist es richtig, dass wir arme Kirchen oder Christen in der dritten Welt unterstützen. Dass wir denen Gelder spenden, weil wir reich sind. Aber es geht auch darüber hinaus. Das Reich Gottes ist ja auch ein Reich der Gerechtigkeit. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und deswegen ist es auch richtig, dass wir uns als Gemeinde und als Christen für Gerechtigkeit einsetzen. In dieser Welt, in unserer Gesellschaft. Egal, ob es Christen sind oder nicht Christen. Warum ist das wichtig? Weil wir damit ein Zeichen aufrichten für das Reich Gottes, was noch nicht ist, aber schon da ist und was noch kommt. Wir setzen jetzt schon ein Zeichen für Gerechtigkeit, für das, was einmal Wirklichkeit wird, wenn Jesus sein Friedensreich ausrichtet. Wir sind also eine Art Leuchtturm, Symbolik. Wenn Christen sich für Gerechtigkeit einsetzen, dann hat das eine starke Symbolik. Es strahlt aus, was Gott will, wie Gott sich unsere Welt denkt. Und damit zeigen wir was? Herz. Aufs Herz kommt an. In einer herzlosen Welt. Und natürlich, unsere Welt braucht mehr Herz. Und das ist meine vierte und letzte These. Unsere Welt braucht mehr Herz. Wer wird der zustimmen? Nee, lass mal. Ja, ist eine Fangfrage. Ja klar, Mensch, ja, unsere Welt braucht mehr Herz, das wissen wir doch alle. Ein Herz für Kinder, ein Herz für Bio, ein Herz für Streuner, kannst du alles googeln. Ne? Also für alles Mögliche brauchen wir mehr Herz. Aber wichtig, habe ich mir gedacht, bei allen berechtigten Forderungen nach mehr Herz ist doch, dass ich erkenne, Mensch, es fängt doch bei mir selber an. Ja, bei mir fängt also mein Herz, da fängt es doch an. Ja, ich brauche mehr Herz, du brauchst mehr Herz. Wir gemeinsam brauchen mehr Herz, aber es fängt bei mir an. Ich brauche mehr Herz. Und Herzlichkeit ist eben keine Option. Wir entscheiden uns dafür oder dagegen. Für was entscheidest du dich heute Morgen? Für mehr Herzlichkeit oder für weniger Herzlichkeit? Ich habe euch noch einen kleinen Film mitgebracht. Der ist ein bisschen interessant. Wir gucken uns den mal an. Herzlichkeit. Ist super, oder? Gibt's erst seit 3 Tagen. Heilsarmee Schweiz. Ja, Heilsarmee Schweiz. Ne? Das ist Herzlichkeit, habe ich gedacht. Ne? Ja, der erst merkt er das gar nicht, der checkt das nicht. Und neben ihm sitzt einer und dann erkennt er, der hat eigentlich Essen auf dem Teller, der kann nicht essen. Ich leide ihm mein Gebiss. Ja, gibt nur eine Option, das machen oder es nicht machen. Er macht's. Würdest du das machen? Ja. Ich habe mich gefragt, nee, also ich sag mal so, ich würde es ihm leihen, aber dann würde ich es ihm gleich schenken. Ne? Ich will das nicht zurückhaben. Das Gute ist, ich muss mir die Frage nicht stellen, denn ich habe noch kein Gebiss. Das muss doch passen auch, ne? Aber vielleicht hilft es. Mich hat der Film beeindruckt. Ne? Ich kann aber nur für mich sprechen an der Stelle. Ich wünsche mir ein warmes Herz. Ich wünsche mir ein weites Herz. Ich wünsche mir Herzlichkeit. Und mein Gebet ist, dass Gott mein Herz immer mehr verwandelt. Und es ist eine Herausforderung, wenn ich so durch die Stadt gehe, ne, und oder fahre und sehe Menschen. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Ich glaube, ich habe es auch schon mal erzählt. Da macht man sich ja immer Gedanken. Ja, wie sieht der denn aus? Der hat doch bestimmt das und das. Ja, oder ach, guck mal, ein Penner. Ja, er hat sein Leben nicht auf die Kette gekriegt. Und dann denkt man über die Leute nach. Und ich habe mir dann immer irgendwelche Geschichten ausgedacht und bin zu dem Ergebnis gekommen: schlimm. Ja, und habe quasi so die Menschen so ein bisschen verurteilt. Und irgendwann habe ich mir das abgewöhnt und habe gedacht, wenn ich jemanden sehe, der nicht in mein Raster passt, und das passiert ja oft, dass Menschen nicht in mein Raster passen, dann bete ich für den. Dann segne ich den. Ja, das mache ich still, ich gehe nicht auf die Leute zu, sondern ich fange dann an und denke nicht mehr negativ, sondern ich bete für den. Ja, für den Obdachlosen oder für die Frau, die komisch aussieht oder für die Familie. Ich fange an und bete für die, wenn ich durch die Stadt gehe, wenn ich durch die Stadt fahre. Da hat Gott mein Herz verändert. Das klappt nicht immer. Ich falle auch immer wieder ins alte Muster zurück und denke dann wieder, komisch, wie rennen die denn rum? Ja, und da muss Gott mein Herz verändern. Aber es ist eine Möglichkeit, wo ich merke, da arbeitet Gott an mir. Und irgendwann bin ich da mal so weit vielleicht, dass ich auch mein Gebiss abgeben kann, wenn ich denn mal eins tragen muss. Jesus ist letztendlich unser unerreichtes Vorbild. Der war herzlich und Matthäus schildert einmal folgende Situation, und damit komme ich auch zum Schluss. Jesus zeigt Herz. Jesus sieht die vielen Menschen. Als er die vielen Menschen sah, ergriff ihn das Mitleid. Ja, er zeigt Herz, denn sie waren so hilflos und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Eine Schafherde ohne Hirten, sagt er. Und darum sagt er jetzt zu seinen Jüngern, und wir sind ja seine Jünger, hier wartet so eine reiche Ernte, aber es gibt nicht genug Menschen, die helfen, sie einzubringen. Bittet den Herrn, dem diese Ernte gehört, dass er die nötigen Leute schickt. Und wisst ihr, was Jesus danach macht? Die Jünger, die er schon hatte, die schickt er jetzt los. Die Aussendung der 70 Jünger passiert dann. Und sagt, hier, verändert die Welt, predigt das Evangelium, heilt. Und das machen die dann. Also das ist eigentlich eine zweifache Geschichte. Jesus hat zunächst erstmal Mitleid. Er zeigt Herz. Er sieht die Menschen. Und dann sagt er zu seinen Leuten, bittet Gott um Arbeiter, damit wir die Ernte einbringen können. Und dann schickt er seine Jünger in die Welt. Herzlichkeit, Warmherzigkeit, nicht Kaltherzigkeit. Ein Must-have für Christen. Es ist eine Option, aber in der Gemeinde kann es keine Option sein. Schon gar nicht gegenüber den Armen und Schwachen. Unsere Welt braucht mehr Herz. Und das fängt bei jedem von uns an. Es geht um mein Herz und es geht um dein Herz. Um mein kaltes Herz, um dein kaltes Herz. Um eine Erneuerung, um eine Reformation des Herzens. Willst du dein Herz zurückhaben? 4 Thesen heute Morgen und zum Schluss 4 Fragen, über die wir in einer Minute der Stille nachdenken werden. Die erste Frage ist dein Herz erkaltet? Ist es erneuerungsbedürftig? Das ist eine Frage, die kannst du nur persönlich beantworten. Und wenn du sagst, ja, das ist so, oder es ist erneuerungsbedürftig, dann ist die Frage, willst du dir von Gott ein neues Herz schenken lassen? Für die Geschwister in unserer Mehrgenerationengemeinde, aber auch darüber hinaus, für die Armen, für die Welt. Bist du jemand, der Jesus helfen kann, seine Ernte einzubringen, weil du eher Mitleid für diese Welt empfindest? Bittest du den Herrn der Ernte für mehr Mitarbeiter in seiner Ernte? 4 Fragen zum eigentlich Ja oder Nein antworten, aber auch zum Weiterdenken und vielleicht für die nächsten Wochen. Amen.
Sie Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.